Wir schauen uns heute eine ziemlich radikale juristische und philosophische Argumentation aus Deutschland an. Und es geht hier wirklich um was Großes, um einen neuen Gesellschaftsvertrag, der die Menschenwürde im modernen Staat verteidigen soll.
Also lasst uns direkt eintauchen. Im Herzen dieser ganzen Sache steht ein fundamentaler Konflikt. Man könnte sagen, zwei Weltanschauungen prallen aufeinander. Auf der einen Seite das lebendige, vielfältige Prinzip des Lebens, hier Gaia genannt, und auf der anderen Seite die starre, normierende soziale Maschine.
Okay, was ist mit diesem Gaia-Prinzip gemeint? Es ist hier nicht als wissenschaftliche Theorie zu verstehen, sondern als eine sehr kraftvolle Metapher. Die Idee ist, ein lebendiges System wie unsere Welt ist dann am stärksten und überlebensfähigsten, wenn es auf Vielfalt und Zusammenspiel setzt, nicht auf Einförmigkeit.
Und im direkten Gegensatz dazu steht die soziale Maschine. Sie wird angetrieben von einer rein ökonomischen Logik und ihr Ziel ist es, die natürliche menschliche Vielfalt quasi glatt zu bügeln. Alles im Namen von Effizienz und Kontrolle.
Und jetzt kommt der wirklich interessante Gedanke. Die Quelle argumentiert, dass unser natürlicher Zustand die Vielfalt ist, die Neurodiversität, also dieses riesige Spektrum menschlicher Denk- und Wahrnehmungsweisen. Und der beste Beweis dafür? Den finden wir in unserer eigenen Entwicklung, in der Kindheit.
Diese Tabelle zeigt den Unterschied. Brillant, finde ich. Das kindliche Gehirn, ein hochplastisches System, super kreativ, assoziativ. Das erwachsene Gehirn hingegen ist auf Effizienz getrimmt. Die Kindheit ist also keine unfertige Vorstufe, sondern ein Zustand maximaler Offenheit und Potenzial.
Und dieser eine Satz stellt die ganze Debatte auf den Kopf. Die Kernaussage ist, nicht das Kind, das aus dem Rahmen fällt, ist das Problem. Nein, der gesellschaftliche Rahmen ist einfach viel zu eng für die natürliche Vielfalt von uns Menschen.
Der entscheidende Punkt ist also, diese natürliche Vielfalt ist kein Zufall. Sie ist der Motor unserer Evolution. Sie gibt uns die Kreativität und die Anpassungsfähigkeit, die wir als Spezies zum Überleben brauchen. Man könnte sagen, sie ist unser gemeinsames Überlebens-Toolkit.
Aber was passiert, wenn diese natürliche Vielfalt auf die soziale Maschine trifft? Die Quelle beschreibt einen lebenslangen Prozess der Deformation. Das fängt schon im Kindergarten an und zielt darauf ab, den Menschen auf eine reine Funktion im Wirtschaftssystem zu reduzieren.
Nehmen wir das Bildungssystem. Hier führt der Druck oft zu extrem anstrengenden Bewältigungsstrategien wie dem Masking. Das bedeutet, man versteckt sein wahres Selbst, um reinzupassen. Ein Prozess, der auf Dauer wirklich schwere psychische Schäden anrichten kann.
Das tragische Endprodukt dieses ganzen Systems nennt die Quelle den Homo Consumus. Ein Mensch, der von seinem eigenen, einzigartigen Potenzial entfremdet und im Grunde auf die Rolle eines Konsumenten reduziert wurde.
Aber dieser Zustand ist ja nicht nur eine philosophische Tragödie, sondern er berührt ganz klar unsere Grundrechte. Das wirft natürlich die entscheidende Frage auf: Wie können wir unsere angeborene Würde vor diesem erdrückenden Druck der Maschine überhaupt schützen?
Die Antwort, die hier vorgeschlagen wird, ist ein extrem kraftvolles Rechtskonzept, das psychosoziokulturelle Existenzminimum. Die Grundidee ist, dass der Staat eben nicht nur das nackte Überleben sichern muss, sondern auch die Bedingungen für ein Leben in Würde. Und das Ganze ruht auf drei Säulen, die man nicht voneinander trennen kann: psychische Stabilität, soziale Teilhabe und der Zugang zu Bildung und Kultur. Denn erst wenn alle drei erfüllt sind, ist eine echte Entfaltung der Persönlichkeit überhaupt möglich.
Und das ist jetzt nicht nur irgendein philosophischer Wunschtraum. Diese Forderung ist fest verankert in unseren höchsten Gesetzen, wie dem Grundgesetz, aber auch in bindenden internationalen Verträgen wie der UN-Behindertenrechtskonvention.
Und wie übersetzt sich dieses abstrakte Recht jetzt in eine ganz konkrete, ja man könnte sagen, bahnbrechende Forderung? Durch einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Startkapital. Warum ist das so wichtig? Nun, für viele neurodivergente Menschen ist der Standardarbeitsmarkt faktisch verschlossen. Die Beschäftigungsquoten, wie hier am Beispiel von Menschen im Autismusspektrum, sind oft tragisch niedrig. Man muss es so hart sagen, das System versagt hier.
Und das macht die Selbstständigkeit für viele eben nicht zu einer netten Option, sondern oft zum einzig realistischen Weg, um überhaupt wirtschaftlich teilhaben und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Der Kampf zielt darauf ab, den Zugang zu den Mitteln, die man dafür braucht, komplett zu verändern. Weg von einer willkürlichen Ermessensleistung, einer Art Lotterie, die vom Wohlwollen eines Amtes abhängt, hin zu einem garantierten, einklagbaren Recht, einem festen Ja. Die juristische Argumentation dahinter ist eigentlich glasklar. Das im Grundgesetz verankerte Recht auf freie Berufswahl ist, mal ehrlich, wertlos, wenn man nicht die Mittel hat, es auch auszuüben. Und obendrein verpflichtet die UN-Behindertenrechtskonvention den Staat sogar explizit, Unternehmertum zu fördern. Und diese ganze Argumentation wird nicht nur in der Theorie diskutiert. Sie wird gerade in der Praxis auf die Probe gestellt. Und zwar durch einen strategischen Rechtsstreit unter dem Projektnamen Querulantia, der genau diese systemische Veränderung vor Gericht erzwingen will.
Die Strategie ist eine mehrstufige juristische Eskalation. Der Kampf wird also von den deutschen Sozialgerichten über das Bundesverfassungsgericht potenziell bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte getragen.
Am Ende geht es hier nicht einfach nur um Geld. Es geht darum, die Mittel zu bekommen, um nach eigenen Bedingungen Werte schaffen zu können. Die Quelle nennt es eine Art Sauerstoffmaske der Freiheit gegen die kalte, rein ökonomische Verwertungslogik.
All das führt uns zu einer wirklich fundamentalen Entscheidung, die weit über jeden Einzelfall hinausgeht. Es ist die Frage, welche Art von Gesellschaft wir eigentlich sein wollen. Wollen wir eine Gesellschaft bauen, die diese widerstandsfähige und lebensbejahende Vielfalt von Gaia wertschätzt? Oder folgen wir weiter dem Weg der sterilen, einförmigen Maschine? Tja, die Wahl liegt bei uns.